Hallo Mädel, Leute, zu einer neuen Folge von Gelesen, dem Literaturpodcast. Es sind immer noch Lukas Ferienwochen und meine gute Freundin, geschätzte Kollegin, geschätzte Gesprächspartnerin Maria ist wieder dabei. Mädel Maria.
Mädelfin.
Ja, Fall für geneigte HörerInnen unseres Podcasts ist vielleicht hier und da schon mal durchgekommen, dass du dich doch ausgiebig und ausgiebig mit der Metal-Szene beschäftigt hast. Du schreibst sogar deine Doktorarbeit darüber, aber da möchte ich jetzt einmal erstmal diese Johannes B. Kerner-Frage am Anfang stellen. Warum Maria? Warum Metal?
Wie ich schon 2023 von der Siegener Zeitung zitiert wurde, natürlich vollkommen akkurat, sage ich das hier jetzt nochmal, Metal ist mein Leben. Oder um es ein bisschen weiter auszuführen, ich höre Metal im Grunde, seitdem ich überhaupt irgendwie mich für Musik aktiv entschieden habe, also halt so kurz vor Beginn der Pubertät habe ich das erste Mal Nightwish gehört und dann war es um mich geschehen, wie man so schön sagt. Ich habe mit 14 mich schockverliebt in Black Metal, weil ich, also eine extremere Metal-Spielart, weil ich das Album Dead as Dreams von der Band Weakling gehört habe und im Grunde bin ich über Metal, also halt über Musik und vor allem Metal auf das Schreiben, auch das literarische und akademische Schreiben überhaupt gekommen, weil ich sehr lange damals gab es das noch, in der Forenkultur, der Musikforenkultur aktiv war und da sehr viel über Musik geschrieben habe. Und allein das, also diese eingehende Beschäftigung mit Musik, das Worte finden dafür, wie Musik funktioniert, hat mich letztendlich dazu bewogen, eine Geisteswissenschaft zu studieren, akademisch zu arbeiten und auch literarisch zu schreiben. Jetzt erfülle ich mir mit der Doktorarbeit also einen Traum. Ich schreibe eine irgendwie ganze mehrhundertseitige Abhandlung im Grunde darin, so im Wesentlichen über die Rolle von einerseits Noise und andererseits Vulnerabilität, auch in Verbindung mit Gender, in der extremen Metal-Musik. Und ja.
Ja, cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, diese Doktorarbeit irgendwann auch mal zu lesen. Du erzählst ja in unseren privaten Gesprächen hier und da immer mal wieder was. Und du hast vor 2 bis 3 Wochen bist du auf mich zugekommen und hast mir, ich wollte sagen, ein Buch überreicht. Du hast mir digital ein Buch überreicht, von dem ich auch schon mal gehört hatte. Ich kann dazu vielleicht kurz einmal sagen, ich habe mit Metal wenig am Hut. Ich glaube, ich hatte wie wahrscheinlich auch jeder Teenager, so eine kurze Metal-Phase. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das hier laut sagen darf, weil das wahrscheinlich für wahre Fans dieses Genres jetzt total peinlich ist, was ich gleich erzähle, weil ich habe vor allem, ich habe 5 Finger Death Punch gehört und so Kram. Also so, dass darüber breiten wir mal den Mantel des Schweigens. Aber ich wusste, dass es diesen Film Lords of Chaos gibt. Oder wir fangen noch mal andersrum an. In der deutschen Podcast-Szene gibt es ja auch ein paar Leute, die ihre Kindheit und Jugend mit Metal verbracht haben. Da namentlich, ich grüße die aber, falls sie zuhören, Christian und André vom Devils and Demons Podcast, die in verschiedenen Spin-off-Formaten auch immer mal wieder, sag ich mal, über ihre Jugenderlebnisse erzählt haben und darüber, wie das irgendwie so war, Metal in ein kleines Dorf irgendwo zu bringen und auf die Ignoranz der Erwachsenen dabei zu stoßen. Und 2018 kam dann ein Film namens Lords of Chaos in die Kinos, von Jonas Åkerlund inszeniert, den ich damals nicht gesehen hatte, aber ich war dann so, ah, okay, norwegisches Metal, das scheint irgendwas zu sein. Der Name war irgendwie so in meinem Hinterkopf und dann kamst du eben vor 2 bis 3 Wochen auf mich zu und hast gesagt, wollen wir mal über das Buch Lords of Chaos reden. Das im weitesten Sinne. Ja, was ist es eigentlich? Ein Sachbuch? Fragezeichen, eine Oral History, ein persönlicher Kommentar, irgendwie alles so ein
Propaganda?
bisschen Propaganda, ja. Du nimmst schon etwas vorweg, auf was wir hier gleich kommen werden. Genau, von Michael Monahan und Didrik Söderlind. Michael Monahan wahrscheinlich aber der prominentere Autor von den beiden und der, auf den man sich so stützt, wenn dieses Buch besprochen wird. Und das Buch verhandelt im größeren Sinne eben den Einfluss des norwegischen Black Metals, seine Entstehung und seine Verbreitung auf der Welt in Verbindung mit verschiedenen kriminellen Akten und im Spezielleren den sicherlich auch außerhalb der Metal-Szene bekannten Mordfall an Øystein Euronymus Aset durch seinen Kollegen Christian Vikernes genannt Varg. Das Ganze wird eben als ein Mix präsentiert aus kommentierenden und einordnenden Passagen der Autoren und Interviews mit verschiedenen Akteuren der Szene. Und ich bin jetzt ja relativ unvorbereitet an dieses Werk in Anführungszeichen herangegangen. Ich war so ein bisschen überrascht an so ein paar Punkten. Also ich fand das Buch, bevor wir gleich in die tiefere Analyse einsteigen, ich möchte die Hörer immer so mitnehmen bei meinem Erweckungserlebnis mit diesem Buch. Ich fand das stilistisch jetzt nicht so wahnsinnig gelungen. Damit kann man ja aber leben. Ich fand es auch wissenschaftlich nicht so wahnsinnig akkurat. Vieles davon wird gleich Sinn ergeben mit Informationen, die Maria mir noch geliefert hat. Das Ganze beginnt ja relativ sinnvoll erstmal mit einer Einordnung des Teufels in der Musik an sich und so die Nähe der Musik zur Grenzüberschreitung und vielleicht auch zum Übernatürlichen. Und das ergibt ja wirklich durchaus Sinn, also so Musik und der Teufel schon immer miteinander konnotiert worden. Dann wirkt das aber so ein bisschen so, als hätte jemand vor 10 bis 20 Jahren mal ein paar Sachbücher gelesen über das Thema Musik und Teufel, das dann aus der Erinnerung ausgeschrieben und alles, man hat so das Gefühl, das geht alles erst so in den 1950er Jahren los, dass überhaupt sich vor allem weiße Jungs dafür interessieren, auch mal mit satanischen Symbolen oder irgendwie mit eben grafischen Titeln zu spielen. Die Rolling Stones baut man da ein. Das mag in den 60ern vielleicht so gewesen sein, dass die Jungs da shocking waren. Wirkt aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen obskur, aber gut, meinetwegen. Weil ich da erstmal so ein bisschen gestolpert bin, dass zwar Jazz und Blues erwähnt werden als Musikgenres, die schon immer eine Teufelsnähe haben, aber das als Begründung genommen wird, warum diese Genres in der Gesellschaft am Anfang verpönt waren und das Thema Rassismus so maximal in einem Nebensatz gestreift wird. Da war ich das erste Mal verwundert, sagen wir so. Dachte mir, okay, komische Herangehensweise. Und dann fällt einem doch im Laufe des Buches auch auf, wie häufig gewisse Akteure aus der Szene so ein paar Äußerungen einfach machen dürfen, ohne dass sie vom Text gerahmt werden, weil andere Dinge rahmt die Autoreninstanz, die Erzählerinstanz hier durchaus schon. Lords of Chaos hat mir nicht gefallen, das Buch, sagen wir so. Es ist durchaus interessant zu lesen, interessant dieses Relikt und auch diese Reliquie, würde ich sagen, einer Szene zu lesen. Aber mit dem heißen Bayrum, Michael Monaghan ist natürlich Mitglied der neuen Rechten und habe ich ein ziemliches Arschloch. Und sagen wir, dass das rechte Gedankengut suppt aus diesem Buch hier und da raus und nicht nur, weil eben die Black Metal Szene häufig auch Verbindungen zur rechten Szene hat. Und es wäre jetzt ja was gewesen, sich tatsächlich auch zu fragen, woran liegt das? Ich hatte irgendwie auch erwartet, dass das Buch das vielleicht tut. Weil das Buch so häufig so.
Das tut es aber, und das ist das Interessante an dem Buch, weil das tut es eben, wie du ja schon gerade eingeordnet hast, aus einer gewissen Perspektive, nämlich aus einer affirmierenden Perspektive.
Genau. Ja, deswegen lass mich anders formulieren. Ich hätte es jetzt erwartet, weil das Buch immer so Strohmännerfragen stellt, oder das Buch immer so herangehensweise eine Frage stellt, die sie ja nicht beantworten. Wie zum Beispiel erstmal, warum eigentlich Norwegen? Wie konnte das in Norwegen, wie konnte das passieren, ne? Aber warum war Norwegen so prädestiniert dafür, dass sich Metal da verbreitet und dass auch der Black Metal anfängt? Oder anstatt da, was weiß ich, tatsächlich mit Studien zu kommen oder wirklich Thesen auszuführen, endet das so ein bisschen darin, dass die Interviewende immer sagen, ja, weiß ich nicht, ist halt passiert.
Aber es ist ein Raunen da. Es ist ein Raunen da, das ist keine Ratlosigkeit.
Wegen der nordischen Mythologie. Genau, die ist natürlich.
Ja, und wegen der bösen Sozialdemokratie, Finn.
Genau.
Gleichzeitig sind sie winterhart und sie böden kalt und sie Wälder tief und die nordische Mythologie und sowas. Aber dieser, der jugendliche, irgendwie odinistische Geist wurde ja durch einerseits das Christentum, aber halt natürlich auch durch die böse Sozialdemokratie und den Moralismus unterdrückt und der bricht sich jetzt bar. So. Also ich habe natürlich jetzt gerade schon ein bisschen den Ton adaptiert, in dem das Buch geschrieben ist. Und so wie gesagt, es ist ein raunender Ton. Er ist aber gleichzeitig oft sehr beschönigend, verblümend, verharmlosend. Und so meine Leseerfahrung war auch, ich glaube, ein bisschen unvorbereitet. Also so klar, ich habe die Grundstory gewusst. Also ich habe gewusst, was da passiert ist. Mir sind rechte Tendenzen in Black Metal nichts fremd. Und ich wusste auch eigentlich, wer die New Folk Band Blood Axis ist. Ich wusste aber nicht, dass Michael Moynihan in Blood Axis ist. Und ich habe, nachdem sich also diese Eindrücke von Kryptofaschismus in diesem Buch so stark übereinander gelagert haben und gesammelt haben, letztendlich so ganz am Ende geschaut, wer das eigentlich ist. Ja gut, der hat sich ganz offen als Faschist auch selbst bezeichnet. Natürlich aber, das Buch hat sich recht gut verkauft für ein Indie-Buch über ein nischiges Thema. Der wurde auch irgendwie sehr stark rezipiert. Ich weiß nicht, ob das bei dir, Finn, auch war, aber das hat ja so eine Präambel, sondern so von wegen, wir stellen ja nur Fragen, wir lassen die Leute ja nur reden. Und das und wie auch Selbstpräsentation und Interviewaussagen von Michael Moynihan zu der Zeit waren halt auch entsprechend so bewusst obfuscating, was das angeht, das so bewusst irreführend, bewusst verschleiernd, so dass man ihm einen offenen Faschismus nicht vorwerfen konnte. Und wenn man sich so ein bisschen die Blurbs ansieht am Anfang des Buches, auch zum Beispiel von Visions und Specs und ich glaube auch der Taz, kommt das halt immer wieder so durch, als wäre das Michael Moynihan in der Zeit sehr, sehr gut gelungen, das zu verschleiern, weil die Rezeption des Buches, also die populäre Rezeption des Buches in der Zeit ja sehr, sehr begeistert eigentlich war.
Ich glaube, was man hier tut, ich gebe dir grundsätzlich recht, ist, dass Moynihan natürlich aber auch auf so einer, also diese, der Mordfall und die Church Burnings sind alle noch nicht so lange her, im Jahr 1998 und auch Anfang der 2000er, wenn das Buch so wirklich nach Deutschland rüberschwappt. Es gibt dann ja auch nochmal eine überarbeitete Auflage, in der gewisse Interviews entfernt werden müssen, weil Möbus eines seiner Mordopfer als Volksschädling bezeichnet hat. Ich hoffe, das ist okay, dass ich es hier gerade wiederholt habe. Es ist ja nur ein Zitat und nicht meine Meinung. Was einem vielleicht auch schon mal so ein bisschen Hinweise auf den Vibe dieses Buches geben kann. Ich glaube, dass dieses Buch auch einen gewissen Vibe einzahlt, dass der Mainstream über Black Metal hat. Und da kommt jetzt halt ein Buch, wo man auch so richtig schön verurteilen kann, aber der Autor dieses Buches hat mir ja selber am Anfang gesagt, dass er nur Fragen stellt und dass er nur sammelt und dass er nur Leute zu Wort kommen lässt. Also kann ich hier meine Vorurteile bestätigt sehen und dabei zugucken, wie sich die Black-Metal-Szene praktisch nicht nur selber entzaubert, sondern auch selber inkriminiert und selber verurteilt, selber beschuldigt und kann dann daraus für mich machen, ja, siehste, so ist es nämlich genau wirklich und das kann ich dann als ganz große journalistische Arbeit anpreisen.
Ja, und letztendlich ist es halt auch sehr viel sensationslos, mit dem dieses Buch gelesen wurde. Ich würde nicht sagen, dass die Black-Metal-Szene sich da entzaubert. Ich würde im Gegenteil sogar sagen, dass wir der Black-Metal-Szene bei der Selbstmystifizierung zusehen können. Also
ich meinte das jetzt auch eher aus der Position eines angenommenen Journalisten, eines angenommenen Kritikers heraus, der mit einer gewissen Einstellung an dieses Buch rangeht und dann das Gefühl hat, guck mal, hier entzaubern sie sich selber, auf einer anderen Ebene aber natürlich sich selbst mythologisieren.
So, Finn, beim Lesen des Buches, hast du irgendeine Ahnung davon bekommen, wie Black Metal eigentlich klingt?
Nein. Das ist jetzt... Was heißt, das ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist schon auffällig, dass sich das Buch für seine Musik überhaupt nicht interessiert. Also so, es gibt hier und da immer mal in den Präambeln, also in den Kapiteln überstellten Auszügen aus Gedichten oder aus eben Songs von unter anderem Mayhem oder von von Varg. Aber jedes Mal, wenn man dann auf die Idee kommt, also wenn man sich dazu durchringt, diese Künstler tatsächlich mal über ihre Kunst befragen zu wollen und nicht mehr bei den ganzen Schweineköpfen und wie sah der Plattenladen denn wirklich aus? Ist man da wirklich mit Fackeln durchgegangen? Ist jetzt natürlich die Frage, wie das editiert ist. Das ist natürlich so die andere Frage, die wir uns bei diesem Buch auch immer stellen müssen. Aber ist auffällig, dass diese Leute erstaunlich wenig über ihre Kunst zu sagen haben? Also, dass so jemand wie Varg dann sagt, ja, keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern, dieses Gedicht geschrieben zu haben. Aber ja, ich hätte mir auch gerne irgendwie eine Auseinandersetzung mit diesem Genre an sich gewünscht oder mit den Texten. Es kommt ja hier und da immer durch, dass da auch ein gewisses, Achtung, Kampfgepose bei ist, dass da ein Spiel mit einer Schockästhetik ist. Ja, sagen wir einfach, das Bedienen einer gewissen Ästhetik im Black Metal dazugehört. Aber die Frage wäre ja gewesen, oder etwas, was man in diesem Buch vielleicht auch hätte ergründen können, wo ist die ästhetische Spielerei übertritten und wo wird es wirklich bedenklich oder wo wird es wirklich strafrechtlich relevant, sagen wir das mal so? Das wäre diejenigen, die interessiert hätten.
Ja, gut, das ist ja irgendwie wie halt wirklich, worum das Buch handelt, in einem, wie gesagt, raunenden Ton, der, dass er halt so zu dieser Mythologisierung beiträgt und dass er auch affirmiert. Ich würde auch sagen, so, dass es gewinnbringender ist, also zumindest für meine Zwecke, das Buch nicht als Sekundärtext zu lesen zu Black Metal, sondern als Primärtext, der eingebunden ist in die Entstehung von Black Metal. Einerseits wegen der von dir schon erwähnten zeitlichen Nähe, so ist es halt wirklich noch nicht lange her zu dem Zeitpunkt, als die Protagonisten sind noch wirklich sehr, sehr jung und waren noch viel, viel jünger, als sie die ganzen Sachen da getan haben. Und es ist auf eine Art und Weise entlarvend oder selbstentlarvend, die ich sagen würde, vielleicht nicht vollkommen intendiert ist. So einerseits, so die besten Passagen des Buches sind halt wirklich die Oral History Passagen, wo Aussagen über Tathergänge oder Charakterisierungen von den Leuten in widersprüchlicher Art und Weise aufeinandertreffen und direkt miteinander in den Konflikt stehen. So das ist dann halt auch wirklich etwas, wo der Leser selbst denken darf und sich seine eigenen Schlüsse ziehen darf. Ich meine aber auch das mit dem, dass es eher ein Primärdokument als ein Sekundärdokument, als das, ich glaube, und darüber sollten wir, glaube ich, gern nochmal in ausführlicher Form sprechen. Ich glaube, dass dieses Buch die faschistoiden Tendenzen von Black Metal nicht nur darstellt, sondern sie auch co-konstruiert und zwar bewusst.
Hast du Beispiele dafür?
Meine Beispiele dafür wären die Kapitel, die viel mit Varg befragen, also Varg Vikernes befragen und die viel auch hier Henrik Möbus von Absurd befragen. Mhm. Und bei Varg ist das vielleicht noch ein bisschen weniger auffällig als bei Absurd, klar, das war ein Skandal in Deutschland damals, verständlicherweise. Aber was das Buch so ausspart, in dem so bedeutend machen von Absurd, dass sie musikalisch für die Szene wirklich vollkommen irrelevant waren. Vollkommen irrelevant. Das ist so auffällig, wie viel Raum und wie viel halt auch Zuspruch, dass die im Buch diesen Absurd-Leuten gegeben wird, wie sie halt wirklich auch als hochintelligent bezeichnet werden. Da kann man ja durchaus mal widersprechen, wenn man das liest, wie viel Raum für ihren Pomp gegeben wird. Und ich glaube dann doch, am allerauffälligsten fand ich das in den letzten Kapiteln, sie das nochmal kontextualisieren und beziehungsweise versuchen zu kontextualisieren. Und das ist ein ganz perfider Move. Einerseits so die Autoren sich dagegen stellen, wenn Außenstehende oder Mainstream-Medien oder andere subkulturelle Medien Black Metal des Faschismus oder der faschistoiden Tendenzen bezichtigen. Außenstehende dürfen das nicht machen. Aber ich glaube, das ganze Kapitel Ragnarok so quasi eigentlich so die Kernthese oder das, worin das ganze Buch mündet, also das letzte Kapitel, ja doch selbst die These vertritt, dass es vollkommen folgerichtig und logisch ist, dass faschistoide Tendenzen sich aus Black Metal entwickeln. Wenn man das affirmierenderweise und als sogenannter Insider von der Szene sagt, darf man das nämlich sagen. Denn diese Widersprüchlichkeit in der existiert da zu gleichen Maßen. Und für mich als Forscherin ist das natürlich sehr wertvoll, weil ich ja auch denke oder halt mein Anspruch an meine Forschung ist, dass ich die faschistoiden Tendenzen im Black Metal oder halt diverse oder NSBM-Bands nicht einfach nur benenne in ihren Querverbindungen, sondern ich will ja auch wissen, warum gerade das oder warum gerade da. Und ich würde schon sagen, dass das Buch dafür Antworten liefert, aber halt auf einem Reflexionsniveau, dass, naja gut, das ist nicht vorhanden, weil es letztendlich, also die Autoren wollen oder vor allem irgendwie Michael Moynihan will, dass Black Metal als transgressive Subkultur für den Faschismus vereinnahmbar ist. Ich finde das schwierig. Ich erkläre ich gleich erstmal, aber erstmal, das waren so meine Eindrücke.
Ja, es ist halt schwierig, also zum einen natürlich hier auch einem Haufen Tätern eine Stimme zu geben, die auch offensichtlich Täter sind, und das eben nicht einzuordnen. Das kann natürlich auch die Strategie eines Buches sein, gerade auch die Strategie einer Oral History sein, da verlangt man aber natürlich dann wahnsinnig viel von den LeserInnen, was du auch schon angedeutet hast, nämlich dieses Aussagen gegen Aussagen stellen und, sage ich mal, selber reflektieren und selber eine Wahrheit finden, wenn das dann das Anliegen dieses Buches gewesen wäre. Aber ja, das ist es ja, wie gesagt, auch wieder nicht. Es ist, wie du auch schon gesagt hast, die Selbstmythologisierung und auch, ja, du hast es mit dem Beispiel von Absurd eigentlich schon sehr gut fest beschrieben, das Hochheben von meiner Akteuren in größere Rollen. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich durch dich auch erst erfahren habe, so, oder durch Recherche so ein bisschen. Und das macht dieses Buch ja auch wieder so perfide. Weil es gibt sich von außen nämlich für einen nicht in dieser Szene befindlichen Journalisten, Leser, Leserin, wie auch immer, als Insiderbericht, als hier wird dir mal erzählt, wie es wirklich ist. Du musst dich aber anscheinend auskennen in dieser Szene, um die Unwahrheiten und auch die Übertreibung und auch die Widersprüchlichkeiten dieses Buches überhaupt erst rausstellen zu können und verstehen zu können und es dann als gar nicht mal so wertvolle Sekundärquelle einordnen zu können. So ein bisschen so wie der Anonymous-Film, der Shakespeare-Film vom Roland Emmerich, wo man sich, würde ich sagen, sehr, sehr gut zu den Lebzeiten von Shakespeare und den Bedingungen in England da auskennen muss, um diesem Film überhaupt folgen zu können, dann aber gleichzeitig da durch deine Kenntnis herauszufinden, dass ein Müll dieser Film ist und wie absolut sinnlos das ist, was er da alles erzählt. Kleiner Exkurs am Rande. Ich musste so ein bisschen überlegen an andere Musik-Oral Histories, die ich gelesen habe, und mir ist eigentlich nur Verschwende deine Jugend eingefallen.
Ja, das genau. Hast du das auch in der Uni gelesen?
Nein, ich habe das freiwillig gelesen. Ich habe in der 11. Klasse mussten wir auch so eine Seminararbeit schreiben, halt, ich denke mal, als Vorbereitung auch auf das Studium an der Universität später. Und da habe ich über die soziokulturellen Voraussetzungen für die Entwicklung des Punkrocks in den 1970er Jahren eine Hausarbeit geschrieben, beziehungsweise eine Seminararbeit geschrieben, und habe mir natürlich auch Verschwende deine Jugend besorgt und in Teilen gelesen. Und das ist ja ein Buch, was wirklich vor allem über die Montage von Erlebnisberichten funktioniert, ein Doku-Roman nennt es sich selber, ich glaube, wir können es auch als Sachbuch einfach betiteln, von Jürgen Teipel, in dem eben verschiedene Akteure der neuen deutschen Welle-Szene in Berlin, Frankfurt und Hamburg, in Berlin, Hamburg und Düsseldorf natürlich, beleuchtet werden und eben in Wortbeiträgen in der Oral History Art und Weise erzählen von der Zeit der neuen deutschen Welle. Und in meiner Erinnerung gibt es da sehr, sehr wenig Kommentare. Da gibt es immer halt kurze Einführungen, wer die Leute sind. Und dann lässt man die erzählen, dann lässt man die auch clashen. Und das funktioniert natürlich. Und da ist, sage ich mal, der Modus des Buches auch klar erkennbar. Da ist auch die Herausforderung oder die Rolle, die der Leser, die Leserin hier einnehmen muss, klar erkennbar. Dann gibt es natürlich einfach auch die klassische Biografie, das klassische Sachbuch habe ich, sage ich mal, auch ein paar gelesen im Zuge für die Vorbereitung dieser Seminararbeit. Pogo-Punk und Politik zum Beispiel war da ein relativ gutes Buch, was ich gerne gelesen habe von Gerrit Höckmann, erschienen im Unrast Verlag. Das ist eben ein Sachbuch, was sich so mit der Montage zwischen Sachtext und Interviewparts beschäftigt, aber eben alles immer sehr, sehr einordnet. Auch sagt, okay, diese Aussage von Sänger XY stammt daher und ist mit folgender Vorsichtsmaßnahme zu genießen. Und das erwarte ich auch von dieser Art von Sachbuch eigentlich. Deswegen ist es sehr, sehr interessant, dass das bei Lords of Chaos nicht passiert, beziehungsweise dieses Buch in so einem Limbo zwischen zwei Genres festhängt.
Genau. Also sowas wie Verschwende deine Jugend. Ich habe es halt tatsächlich in der Uni gelesen, in einem Seminar über Punk. Das ist halt schon auch anstrengend zu lesen, gerade weil es halt sehr, sehr wenige Eingriffe oder direkt sichtbare Eingriffe gibt, wie du schon gesagt hast, dass es komplett als Oral History funktioniert. Und ich hätte diese Art von Radikalität auch den Anspruch an Lords of Chaos nicht gestellt. Das muss nicht immer sein. Ich habe recht viele Bücher über Musik, Sachbücher über Musik gelesen im Rahmen meiner Doktorarbeit und sonst auch aus eigenem Interesse. Ich komplett zufrieden gewesen wäre ein Zugang wie zum Beispiel bei Our Band Could Be Your Life, was sich mit der Indie- und Hardcore-Szene von 1980 bis 1990 in Amerika beschäftigt. Also das ist nicht vollkommen irgendwie akademisch objektiv, das ist nicht an ein akademisches Publikum gerichtet. Es ist aber transparent in den Urteilen, die es fällt. So, es ordnet ein, es lässt aber auch viel die Musiker zu Wort kommen. So, da ist auch eine emotionale Involviertheit des Autoren sichtbar. Es gibt tatsächlich eine gute, im weiten Teil eine gute Oral History des Black Metal mittlerweile, auch mittlerweile in mehreren Reihen. So, das heißt Black Metal Evolution of the Cult. Und das besteht tatsächlich in großen Teilen aus Interviews und ein paar kontextualisierenden Sachen, wie das tatsächlich musikalisch in der Szene einzuordnen wäre. Dazu zu sagen, das ist halt möglicherweise so ein bisschen eine Erbschuld oder etwas, wo ich glaube, dass Lords of Chaos da was dazu beigetragen hat, also im Schreiben über Black Metal, im journalistischen Schreiben, nicht akademischen, aber im journalistischen Schreiben über Black Metal, gibt es halt so eine regelrechte Aversion gegen das Einordnen oder das politische Positionieren. Und Black Metal Evolution of the Cult macht das halt leider auch, beziehungsweise macht genau das leider auch nicht. Also während ich glaube, dass bei Lords of Chaos das System hat, das einen propagandistischen Zweck hat, weil auch die Hälfte des Buches halt auch diese irgendwie relativ wüsten und unwissenschaftlich und wirren Einordnungen hat, ist es bei Black Metal Evolution of the Cult so, dass es halt einfach so ein paar auffällige Aussparungen gibt, dass man dann immer nur darauf hinweist, die und die Person hat kontroverse Statements gemacht, aber dann nicht benennt, was für kontroverse Statements das waren. Ein sehr, sehr gutes Buch, eher an ein akademisches Publikum gerichtet, aber trotzdem sehr gut lesbar, was diese Tendenz erklärt, ist Extreme Metal von Keith Kahn-Harris, weil er da die These vertritt, dass es nicht eine Antireflexivität in der Szene gibt, nicht irgendwie eine schlichtweg Weigerung oder Unfähigkeit zu reflektieren über politische Zusammenhänge, sondern so ein paradoxes Nebeneinanderstehen von eigentlich vertritt man das nicht, eigentlich ist man irgendwie so eine netto korrekte Person im Interpersonellen, aber man lässt es im Künstlerischen zu. Also man verschließt ein Auge und weiß, dass man es verschließt, und das ist eine reflexive Antireflexivität.
Was glaubst du denn, woran liegt dieses Verschleiern? Ist das daran begründet, dass, ich denke mal, häufig Leute, die akademische Arbeiten, die Sachbücher arbeiten, die überhaupt literarische Arbeiten, betiteln wir es mal so, über das Thema Black Metal schreiben, auch selber Fans sind und die Pandora-Box gar nicht so weit öffnen wollen? Und dann so auf so einer Wisser-Wissen-Ebene, Kenner-Kennen-Ebene nicht argumentieren, aber verbleiben und sagen, ihr wisst leider, was mit kontroversen Statements gemeint ist? Oder möchte man es sich nicht verscherzen mit der Szene? Hat man Angst, dass dann ähnlich wie wenn du zum Beispiel jetzt einen Beitrag über Ideologie in Videospielen machen würdest, ein Haufen unrasierter, ungewaschener 13-Jähriger jeden Alters in deinen Kommentarspalten rumsitzen und sagen, Videospiele sind unpolitisch? Hast du deine These für, hast du deine Erklärung für?
Ich glaube, beide Punkte, die du genannt hast, treffen auf eine Weise zu. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen, was ich sage, jetzt mal mit ethnografischer Ethik zu tun. Weil das, was so jetzt auf eine Art und Weise Laws of Chaos das Buch auch wertvoll macht, ist, dass offensichtlich die interviewten Menschen da Vertrauen haben zu Michael Moynihan und sich ernst genommen fühlen und deswegen sehr, sehr haarsträubende Aussagen machen, auf die man aber halt als Leser zurückgreifen kann. Das freut mich dann. Und genau, ich würde da halt auch nochmal unterscheiden zwischen dem rein akademischen Zusammenhang, weil so jemand wie Keith Cann-Harris da natürlich komplett die politische Integrität hat, um diese Fragen eben zu stellen und herauszustellen. Andererseits aber auch tatsächlich das, was du gesagt hast, es ist irgendwie dieses Kennen-Erkennen-Ding, das reflexive Antireflexivitäts-Ding, dass wenn man so sehr in line und vertraut ist mit gewissen ästhetischen Aspekten der Szene, dass man sich diese Fragen nicht stellt, sondern so ein bisschen auch an sie gewöhnt ist. Speziell würde ich das so aber auch noch anführen, dass es gerade in der Black-Metal-Szene oder halt in Black-Metal-Subkultur, Black-Metal als irgendwie Ästhetik, ich glaube, Black Metal als ästhetisches Programm, als Subkultur ist da auf eine fundamentale Art und Weise nicht fähig, faschistoide Tendenzen wirklich outzucallen. Dafür ist das entsprechende Kapitel in Black Metal Evolution of the Cult sehr, sehr interessant, weil es da tatsächlich einige Interviewaussagen von Musikern gibt, also Black Metal Musikern gibt, die gegen NSBM sind, also die gegen nationalsozialistischen Black Metal sind, aber die einzige Aussage, die sie treffen können, ist halt funktioniert halt eigentlich für mich auf einer ästhetischen Ebene, nämlich Faschismus ist nicht cool. Faschismus ist halt so, wir hassen alle Menschen und nicht nur eine Gruppe, so weil man dieses Edgelord-Ding halt immer noch beibehalten muss, weil das Edgelord-Ding, die Transgression, die vor sich hergetragene Misanthropie, ein wesentliches ästhetisches Merkmal von Black Metal ist. Einerseits macht es das so, dass Black Metal nie vollkommen von Faschismus vereinnahmt werden kann, einfach weil es eine transgressive Ästhetik ist. Es gibt relativ vielsagende Sachen auch irgendwie über absurd. Ich glaube sogar in Laws of Chaos, dass sie ja so ein bisschen ihr auch einen punkigen Sound haben oder halt einen Oi oder punkigen Sound entwickelt haben, um an die Rechtsrock-Szene anzuschließen und diese irgendwie bierselige Fröhlichkeit dann wiederum der Black-Metal-Szene nicht gefallen hat. So die absurd sind ja auch zwischen den Stühlen. Und gleichzeitig, dass irgendwie Menschen, die in erster Linie Faschisten sind und in zweiter Linie Musik hören, manchmal gar nicht so viel mit Black-Metal anfangen können, weil Faschismus ja eigentlich auch irgendwie so ein positives, sage ich jetzt mal, oder affirmierendes, irgendwie ein konstruktives Programm hat. Es will ja irgendwie ein lebenswertes Leben nur für weiße Familien oder so machen. Es will sich ja als konstruktiv zeigen. Es kann nicht nur über Negativität und Zerstörung funktionieren, weil es ja ein Programm anbieten muss, ein politisches Programm. Und in dieser Auseinanderzweigung von Politik und Musik ist Black Metal halt eben so, dass es durch seine Verwurzelung in Transgression nie diese Konstruktivität erreichen kann. So Nihilismus und Zerstörung ist halt das ästhetische, nicht, also ich weiß nicht, ob ethisch, aber das ästhetische Ziel von Black Metal, das ist sein Appeal, das ist, wie es das Libidinale anspricht, das ist das Aufregende daran und das ist nie vollkommen mit Faschismus vereinbar. Deswegen, man kann aus dieser Lage heraus, aus dieser ästhetischen Lage heraus nicht so gegen Faschismus argumentieren, dass man sagt, Faschismus ist scheiße, weil irgendwie das Leiden anderer Menschen geht dich etwas an. Weil natürlich in der Rolle, die man spielt, geht einen das Leiden anderer Menschen nicht an, sondern man feiert das.
Ja. der Kernpunkt des Ganzen ist wahrscheinlich der in Anführungszeichen True Crime Fall von der Ermordung von Euronymous und den ja vorangegangenen Kirchenbränden in Norwegen. Das Ganze eben illustriert mit solchen Gesprächen von Varg Vikernes und anderen Mitgliedern von Mayhem unter anderem. Wie ging es dir damit? Weil ich muss sagen, das sind schon die Passagen des Buches, die auf einer, ich möchte es noch nicht Suspense-Ästhetik nennen, weil man weiß ja, was passiert, auch selbst ich wusste das irgendwann, aber die auf der, sage ich mal, reinen Unterhaltungsebene noch am besten funktionieren. Weil hier einfach irgendwie auch raunend natürlich dieser Mordfall aufgeklärt wird. Es ist merkwürdig, Herrn Vikernes hier sehr viel reden zu hören und ihm, sage ich mal, auch seinen wirren Reden so viel Raum gegeben zu sehen. Das funktioniert als Stilmittel hier aber ja tatsächlich noch, weil man so das Gefühl haben könnte, ja gut, hier soll sich dieser Mensch auch selber demontieren. Aber ja, alles, was danach kam, hat mich dann doch auch eher mit Fragezeichen hinterlassen, wie mich auch einige Sachen in diesen Kapiteln, das sind Kapitel 2-7 in diesem Roman, mit einem Fragezeichen hinterlassen haben. Ich finde das Buch da an diesen Stellen einfach sehr, sehr redundant und man versucht häufig, Punkte zu machen, die dann die Interviewenden selber untergraben.
Ja, oder, oh mein
oder
Gott,
gar nicht,
ja,
diese
Fragen.
Ja, oder gar nicht erst drauf eingehen und das ist dann halt wirklich einfach schlechter Stil.
Das ist nicht nur schlechter Stil. Das ist, es ist gut, dass du das erwähnst, weil es halt eine der Strategien ist, mit dem das Buch oder Michael Moynihan wahrscheinlich vor allem versucht, Black Metal auf eine bestimmte Art und Weise nicht nur ideologisch darzustellen, sondern ideologisch zu konstruieren. Das sind dann halt wirklich so vor allem mit, ich sage jetzt mal irgendwie religiösen oder politischen Akteuren Interviews, aber auch mit Musikern, wo ich meine, das ist dann in dem Fall der so eine Frage stellt, die eigentlich eine Antwort ist, die nur noch mit einem Ja oder Nein abgenickt werden soll. Also eine Frage, die halt irgendwie so 3-4 Zeilen lang geht und wo dann aber die Person über etwas vollkommen anderes redet oder das einfach verneint oder sagt, das ist überhaupt nicht wichtig. Das ist witzig. Unfreiwillig.
Ja, ich muss zum Beispiel an eine Passage, relativ am Anfang des Buches wird uns, da haben wir auch schon überredet, ewig lang grauend halt erzählt von den kalten Nächten im Norden und Odin und der nordischen Mythologie. Und dann gibt eben einer der Interviewenden eine relativ banale Antwort dafür, warum Black Metal in Norwegen, die einfach sagt, na ja, Norwegen ist ein sehr, sehr reiches Land und was will man als Teenager? Man will provozieren. Und das ging natürlich am besten, indem du irgendwas machst, was so gar nichts mit diesem reichen Sauber-Image von Norwegen zu tun hat.
Und das ist gut, das ist schon ein Punkt, den das Buch macht und auf eine gewisse Art und Weise einordnet, dass irgendwie so das Odinistische durch die Christianisierung und die Sozialdemokratie durchbricht. Das ist schon ein Punkt, den das Buch macht.
Aber nicht in dem Zusammenhang, wie Moynihan das da montiert. Also Moynihan spricht nämlich, wie gesagt, erst in den ewigen Tönen von der großen, also von einer, sag ich mal, ernstnehmenden Faszination, so wie ich es verstanden habe, einer angenommenen Jugend, eine angenommene Faszination, eine angenommene Identifikation. Und dann kommt eben dieses Interview darauf, das sagt, naja, vielleicht ist es aber auch einfach nur Provokation.
So, ja, das gut, war, ich weiß, das, was du meinst, ja.
Ja. Und das ist ja, dieses vielleicht ist es ja einfach nur Provokation, das ist ja auch etwas, womit man sich im Punk viel auseinandersetzt. Also Provokation schwebt viel über den, wenn ich das als leider einfach mal schockigere Musikgenres nennen darf. Und wie gesagt, die Frage wäre ja einfach gewesen, wo verschwimmt halt einfach die Linie zwischen Provokation, also wo radikalisiert dich die Provokation, also wann wirst du deine Provokation so sehr radikalisiert, dass es keine Provokation mehr ist, sondern tatsächlich wirklich Gesinnung?
Ja, das will natürlich das Buch nicht beantworten. Das ist aber halt, natürlich ist es eine sehr wichtige Frage, die andere Bücher, glaube ich, besser beantworten können, wo ich auch selber drüber nachdenke. Und da ist mir das zum Beispiel halt auch aufgefallen, dass das Buch einigermaßen verschweigt oder sich nicht dafür interessiert, wie wichtig Punk für die Entstehung von extremer Metal-Musik gewesen ist und wie wichtig diese Provokation gewesen ist. So ein Punkt, den es halt einigermaßen anreißt, aber der unglaublich wichtig ist in seiner Implikation, ist ja so der Begriff Black Metal in der Musikszene wurde ja erfunden von der britischen Band Venom, die aber komplett transparent gemacht haben, das ist Provokation, das ist Spaß, das ist Camp. Und Austin Euronymous Asset und ich glaube auch Vaag, sie haben halt beide gesagt, ja, wir wissen das, but we choose to believe otherwise. Also sie haben etwas genommen, von dem sie wussten, dass das ist nicht wahr oder das ist Performance, nämlich Satanismus, und haben das für sich so umgedeutet. Diese Konstruktion von der Second Wave of Black Metal, also der eigentlichen Geburtsstunde von Black Metal als Musikrichtung, ist so ein Erinnern, das eigentlich auch konstruierend ist. Also dann, also man erinnert sich strategisch an etwas und so aus den 80ern von Venom, von Bathory, von Celtic Frost und wandelt das für seine eigenen Zwecke um. Und es gibt wirklich gute Bücher, gute mittlerweile Abhandlungen darüber, wie das funktioniert hat, so aus der 33rd Reihe über Bücher, über, also halt Bücher über Musik. Da hat der Wissenschaftler Ross Hagen, der Musikologe Ross Hagen, ein sehr gut lesbares Einführungsbuch über Dark Thrones A Blaze in the Northern Sky geschrieben, wo er nicht nur auf Dark Thrones, sondern halt auf die Entstehung von Black Metal als irgendwie strategische Verzerrung von Erinnerung eingeht. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist nicht nur für ein akademisches Publikum, das ist sachlich und super aufbereitet, aber sollte man betrachten, das kann man betrachten, es gibt irgendwie weitreichende Implikationen davon, aber es gibt halt auch Bücher, die sich, Abhandlungen, die sich wirklich irgendwie ernsthaft damit beschäftigen, und das ist etwas, was dieses Buch nicht will und nicht kann.
Ja. Es gibt einfach sehr viele Momente, in denen halt vor allem Vaag, wenn er zum Beispiel auch dann über den Mord befragt, oder wie er es selber nennen würde, natürlich den Totschlag, befragt wird.
Es war Notwehr.
Genau, es war ja Notwehr, wie er immer ausdrückt. Und das sind halt einfach Momente, und da erwarte ich dann von einem Text, der selber häufig kommentierend unterwegs ist, dass er diese Punkte anspricht. Also, dass er irgendwie mal dieses Interview dann, sage ich mal, auf einer Textebene pausiert und sagt, ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass Vaag hier jetzt uns zum fünften Mal erzählt hat, er wurde ja zuerst angegriffen, Hust, Hust. So, also warum fällt der Kommentar in diesen Szenen aus, aber ist den anderen wieder da? Sind alles so Punkte, die, sage ich mal, stilistisch dieses Sachbuch nicht ganz so gewinnbringend machen. Ich habe dir halt im Scherz halt dann ernst geschrieben, an der Uni hätte man dir das um die Ohren gehauen. Und gesagt, bitte, bitte schreiben Sie das nochmal. Und dabei bleibe ich auch. Nicht unspannend, dieses Buch zu lesen, vor allem, weil ich als Nicht-Metal-Hörer jetzt auch sagen kann, dass ich mal einen vielleicht unverdientermaßen, aber doch irgendwie wichtigen Text dieser Szene gelesen habe.
Es war halt der erste seiner Art.
Genau. Es gibt, wer sich das mal angucken möchte, es gibt ein Interview mit Vaag zum Re-Release des Buches im Jahre 2007. Hat mich auch wieder fast, verstört, das zu lesen. Ich fand es sehr, sehr verwirrend, das zu lesen. Aber wer möchte, schaut mal rein bei, schaut mal auf börsum.org rein. Da hat Vaag im Jahre 2007 eine Rezension zu Lords of Chaos geschrieben und hat angekündigt, dass er eigentlich erst ein großes Debriefing dieses Buches veranstalten wollte. Und jetzt einfach nur an vielen Stellen erzählt, dass er sauer darüber ist, dass die Black-Metal-Szene so viel mit Satanismus in Verbindung gebracht wird. Und an ein paar Punkten auch sehr, sehr gut, sage ich mal, die etwas merkwürdige Methodik von Monahan herausstellt, an anderen Stellen in etwas komisches Geblubbere ab. Ja, aber das vielleicht als weiterführendes Les hier nochmal rein.
Oder um mit anderen Worten zu sagen, die so auch im Film Lords of Chaos vorkam. So you're a Satanist and a pagan and a Nazi.
Ja, um mal überzuleiten zu dem Film. Lords of Chaos aus dem Jahre 2018 von Jonas Åkerlund, legendärer Musikvideoregisseur vor allem. Hat unter anderem das Smack My Bitch Up Video gemacht, ein paar Videos für Rammstein. Also so, wenn ihr visuell herausragende Musikvideos kennt, dann hat es Jonas Åkerlund wahrscheinlich inszeniert. Also vor allem so in den 90ern und Anfang der 2000er, glaube ich, eine sehr, sehr große Nummer gewesen. Man könnte ihn auch kennen für den Film Spun mit Jason Schwartz unter anderem und allen Leuten, die so Anfang der 2000er gerade hot waren im amerikanischen Indie-Kino. ein sehr anstrengender, aber irgendwie auch doch sehr, sehr unterhaltsamer Film. So ein Film der Marke könnte man heute so nicht mehr drehen, würde ich mal sagen, weil er so diesen bestimmten Nihilismus Anfang der 2000er, diese bestimmte ja, Y2K-Nihilismus-Ära doch sehr, sehr gut ausstrahlt. Und jetzt im 2018 den Film Lords of Chaos gemacht. Und grundsätzlich kann man ja sagen, das passt irgendwie. Also da ist auf jeden Fall jemand, der sich, wenn nicht vielleicht mit der Metal-Szene direkt, aber auf jeden Fall mit einer härteren Rockszene auskennt.
Ja, doch, doch, der hat einen Bezug. Der war mal Drummer bei Bathory.
Okay, perfekt. Also jemand, der sich auch wirklich in der Szene auskennt. Warum denn nicht? Das passt grundsätzlich. Ich wusste, dass der Film existiert, da er ja auf dem Fantasy Filmfest 2018 Premiere hatte. Das Cover mit Rory Culkin eben in dem ikonischen Make-up von Euronymous auch hier und da mal zu sehen war. Und ich auch so merkte, dass plötzlich, ich habe den Film nicht auf dem Fantasy Filmfest gesehen, aber dass plötzlich, sagen wir, die Outfits und die Zielgruppe der Leute des Fantasy Filmfestes sich vor diesem Film sehr veränderte. Also plötzlich der Film, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, deutlich voller war als andere Vorstellungen und typische Mettler-Kleidung erkennbar war. Sagen wir es einfach so. Also man hat gemerkt, eine Szene ist hier gekommen, um diesen Film zu sehen. Und wie ich es erinnere, wurde er durchaus wohlwollend besprochen, aber auch etwas ernüchtert. Das war so ein Film, der so vor allem so mit 3 Sternen nach Hause gehen durfte. Man sich aber sehr darauf beruft, dass die Vorstellung beim Fantasy-Filmfest wohl sehr mitreißend und sehr, sehr energetisch gewesen sein sollen. Ich habe den Film jetzt endlich mal geguckt und ich gucke gerade Succession. Ich bin ja so bei Serien immer gerne etwas hinterher. Succession ja noch fast tagesaktuell, weil 2024 zu Ende gegangen. Ich habe mich also sehr gefreut, Rory Culkin hier zu sehen, also Roman hier zu sehen, wie er Euronymous spielt und ja, er macht das so alles in allem ganz gut. Den Film finde ich alles in allem ein bisschen vergessenswert, ein bisschen möchte nicht cringe sagen. Ich sag zu viel cringe in letzter Zeit in diesen Folgen. Das ist ein Film, den hätte ich verstanden, wenn du ihn Anfang der 2000er gemacht hast. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, womit ich Jonas Akerlunds Filmografie, wenn er sich in Spielfilmen versucht hat, allgemein auch zusammenfassen kann. Das wirkt post Anfang der 2000er, also bei Lords of Chaos und Polar, einfach auch ein bisschen wie jemand, der nicht ganz gesehen hat, dass ich so die Zeit ein bisschen weitergedreht habe und dass Kinofilme heute ein bisschen anders aussehen als in den 2000ern. Aber kann man gucken, und wenn ihr euch mit dem Fall Mordfall Euronymous Waag beschäftigen wollt, dann vielleicht lieber den Film schauen als das Buch lesen.
Ja, also ich habe ein bisschen anderen Bezug zu einem Film oder bin da möglicherweise mit einer anderen Strenge rangegangen, weil ich halt das Buch gelesen habe, das Buch kritisch gelesen habe und weil mir an der Musik sehr, sehr viel liegt. Und ja. So, ich fand den Film okay im größten Teil. Ich finde, was so ein bisschen in der Rezeption der Metal-Szene unter den Teppich gekehrt wird, ist, dass der tatsächlich irgendwie super Zeitkolorit hat und halt irgendwie so in den Details eigentlich lobenswert, ich sag mal authentisch ist. So, ich habe mich sehr gefreut. Also da sind halt wirklich so ein paar quasi Easter Eggs für Kenner kennen. Einfach dieses Crop Top von Euronymous, wie er da steht, oder wie bestimmte Bilder nachgestellt werden, die sehr berühmt geworden sind in einer Anfangsszene, die ich eigentlich sehr sympathisch und schön fand. So einerseits diese irgendwie auratisch, ikonisch gewordenen Bilder von Mayhem in ihrer Anfangsphase und dann andererseits, wie man sieht, wie diese ja wirklich Jugendlichen zu der Zeit da halt wirklich irgendwie bierselig Spaß gehabt haben. Also viele Sachen gettet der Film eigentlich right. Also so von vor allem so in den Details, im Zeitkolorit. Es gibt aber so ein paar Sachen, die ja wirklich umstellt und auslässt. Und da habe ich halt viel eigentlich auf einer Metaebene über Musikfilme nachgedacht, Inwiefern das nötig ist. Und ich finde, auch wenn Auslassungen oder Raffungen für eine Dramaturgie bei einem fiktionalisierten Biopic notwendig sind, muss man sich immer fragen, so mit welchem Ziel wird welche Raffung gemacht. Und da will ich halt so ein bisschen kontextualisieren, so im Film wirkt es so, als wären Euronymous und Dead der irgendwie zweite Sänger, glaube ich, von Mayhem, aber halt einer der bedeutendsten, der sich irgendwann umbringt und mit dessen Tod Euronymous dann irgendwie sehr mercenary und merkantil umgeht. Da wird es so dargestellt, als wären das wirklich die besten Freunde. Man hat halt wirklich irgendwie so eine tote Ehefrau-Montage, wie am Ende, wie im Traum von Euronymous Dad irgendwie mit wehendem Haar durch den Wald läuft. Sie haben sich gehasst. Sie fanden einander wirklich schrecklich. So vor allem Dad, der irgendwie zutiefst depressiv war, wahrscheinlich so allen Aussagen nach, wurde bis aufs Blut genervt von Euronymous. Sie konnten sich nicht leiden. Also und die Beziehung zwischen Varg und Euronymous, beziehungsweise das Eintreten von Varg in die Black-Metal-Szene. Das wird so dargestellt, dass wir ganz am Anfang, als wäre das irgendwie so ein pickliger Jugendlicher, den keiner mag. Varg hat laut eigener...
Weil er ein Scorpion-Spacker
genau, da hat sich ja auch Varg sehr dagegen gewehrt in seinem Video, glaube ich. Was der Film nicht verrät und was die Geschichte sehr viel komplizierter macht, ist, dass laut eigener Aussage im Lords of Chaos Buch, was wahrscheinlich auch möglicherweise stimmt, Varg Vikernes per Post die Kugeln verschickt hat, mit denen Dad sich erschossen hat.
Genau.
Der war da schon drin. So, die Szene halt natürlich irgendwie so Bergen und Oslo sind sehr weit voneinander entfernt, oder der Zusammenhang hat vor allem irgendwie so über Korrespondenz und Telefonate stattgefunden.
Genau, das zeigt der Film ja tatsächlich auch, also dass da eine räumliche Distanz ist.
Ja, aber halt so Vargs Rolle in der Szene war irgendwie komplizierter, als der Film das darstellt. Und halt so da denke ich mir halt so bei diesen Sachen, dass eigentlich die sogenannte wahre Geschichte durchaus komplizierter oder verstörender oder verwirrender ist, als der Film sie darstellt. Genauso wie es halt auch diese Freundin von Euronymous in der Form nicht gab und die Fotos von Euronymous, bei denen die beiden sich irgendwie treffen, die hat Varg gemacht. So. Da habe ich mich halt gefragt, zu welchem Zweck vereinfacht es das? Ist das wirklich einfach so, weil diese Geschichte einfacher oder nachvollziehbarer zu erzählen ist? Aber dann denke ich dann halt, dass die eigentliche Geschichte oder das, was sich als eigentliche Geschichte da so ein bisschen rausschält, dass diese Geschichte spannender ist, gerade weil sie nicht einfach ist, gerade weil sie so wenig nachvollziehbar ist oder halt weniger nachvollziehbar, als der Film sie macht.
Aber so verkaufst du halt keinen Film. Also ohne das jetzt hier verteidigen zu wollen, ne? So, oder zu sagen, ja, die Tier haben Filmemacher, aber ich glaube, sowas kannst du eben auch einer ganze Reihe von Weiß-Films produziert, die uns unter anderem auch den Nachtmahl geschenkt haben. Ich glaube, so ein wirklich widersprüchlicher Film ist dann halt nicht vermarktbar. Vielleicht sind wir am Ende des Tages ja auch wieder bei so einer Art von: ein gewisses Publikum möchte Black Metal in einer bestimmten Art und Weise sehen und hat bestimmte Vorstellungen, wie das ästhetisch ablaufen muss. Und das bedient der Film eben auch. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, er dient so ein bisschen dafür, Euronymous reinzuwaschen.
Total.
Oder
komplett
so ein bisschen
inkohärente Figur.
Wir haben jetzt einfach natürlich das Problem, dass viele Aussagen über auch das gelinde gesagt und euphemistisch gesprochen merkwürdige Verhalten von Euronymous im echten Leben, das martialische Verhalten seinerseits wie auch immer, auf Aussagen von Dritten basieren, unter anderem auch auf Aussagen von Varg basieren, kann man alles mit einem Löffelchen Salz nehmen. Im Film wird aus Euronymous ein der nette Organisator der Szene, der hier und da vielleicht zwar auch mal ausbricht oder auch mal etwas merkwürdig wird, aber vor allem will er doch einfach nur Leute zusammenbringen und möchte so ein bisschen der Verwalter dieser Szene sein und dann kommt eben Varg und macht alles kaputt.
Ja, und damit habe ich so ein bisschen ein Problem, weswegen ich den Film nicht statt des Buches lesen würde, so Es ist nicht wirklich ein akkurates Bild, glaube ich, der Szene, wenn Euronymous als eine ja doch irgendwie so recht passive Figur ist, die nur irgendwie auf Sachen reagiert oder sich aus schwierigen Sachen nur irgendwie rauslavieren will, und Varg als Interloper, weil es eine sehr viel schwierigere Wahrheit ist, dass Varg eben kein Interloper war, sondern ein Element in der Szene, das durchaus willkommen war, das da durchaus Zuspruch hatte, das die Szene geprägt hat. So genauso wie Euronymous, also in der passiven Art und Weise, wie er von Rory Culkin da dargestellt wird, da kommt halt nicht wirklich eine Intentionalität durch. So klar, ich spreche jetzt von Personen, die ich nie gekannt habe, aber so was durchkommt, was mehr durchkommt in dem Buch oder wenn man sich halt so mit der Person Euronymous oder der Szene beschäftigt, ist, dass der sehr aktiv eigentlich gehandelt hat. Also so vielleicht nicht immer kohärent oder vielleicht nicht immer kompetent, wie in der Führung des Helvetia-Shops. Aber so dieser Drive, den Euronymous da wahrscheinlich hatte mit den irgendwie sehr fragwürdigen Sachen, die er da gemacht hat, das will der Film irgendwie, glaube ich, nicht wirklich verstehen, weil er eben eine Heldenfigur braucht. Und so wurde schon gesagt, dass ja gut, so verkauft man keinen Film, worüber ich halt auch nachgedacht habe auf einer irgendwie größeren Ebene. Es gibt gute Musikdokumentationen. Es gibt gute und wertvolle Musikdokumentationen, die interessant sind, die etwas über den Prozess aussagen. Aber ich glaube, es ist wirklich schwierig, einen narrativen Spielfilm zu machen über Musik, über den ästhetischen Eigenwert von Musik, über Musik und Komposition als Prozess. Es gibt ein paar gute Szenen in dem Film, so zum Beispiel, ich fand die Freezing Moon Performance tatsächlich sehr atmosphärisch und schön und eindrücklich, aber letztendlich so ist dieser Film, wie wahrscheinlich ganz viele Filme, die irgendwie so fiktionalisierende Musikfilme, ratlos vor Kunst als Prozess. Weil wenn man irgendwie von Kunst als Prozess in der Faszinationskraft, die es auch eben haben kann, darstellen will, da fällt mir halt irgendwie vor allem nur sowas wie Die schöne Querulantin ein. Ein vierstündiger Film, in dem gemalt wird.
Ja, aber ein sehr guter Film an dieser Stelle.
Natürlich.
Das aber angemerkt, den unsere HörerInnen aber sicherlich kennen. Und wenn ich glaube, ist auf Tubi gerade verfügbar, kann man mal reinschauen. Du sprichst dann natürlich, sag ich mal so, auch wirklich die Erbsünde des Music Biopics an, nämlich dass die wenigsten dieser Filme sich tatsächlich für die Kunst ihrer abgebildeten KünstlerInnen interessieren, sondern vor allem halt für die Menschen dahinter, für die Skandale, für die Ikonografien. Und dann häufig aber nicht mal dafür, sondern ich nenne gerade jüngst gesprochen, aber es ist auch schon wieder fast 10 Jahre her, wie im Falle von Bohemian Rhapsody, die dann zum Beispiel eine Ausschweifelband wie Queen zu so einer Stiefmamas Lieblingsband runtergedampft wird, in dem nur der Freddy mal aus der Reihe tanzt, indem er so Dinge macht wie Partys inszenieren, in denen Frauen in Unterwäsche Fahrrad fahren. Haltet euch fest. wir erleben aber tatsächlich ja gerade ein zumindest Versuch des Musikbiopics, des Musikerfilmes, sich auf die von dir angesprochenen Kritikpunkte, auf die von dir angesprochenen Mängel zu beziehen, weil ja so der Approach von wir erzählen das ganze Leben oder wir erzählen so mehrere Jahrzehnte innerhalb von 2 Stunden etwas zurückgefahren wird hin zu wir erzählen, wie ein gewisses Album entstanden ist oder wir erzählen die Vorgeschichte eines bestimmten Konzertes und so weiter und so weiter. Und das sind häufig auch meine liebsten Musikfilme, also sowas wie Love and Mercy, der Brian Wilson Film, der sich einfach 2 bestimmte Zeitpunkte im Leben von Brian Wilson raussucht. Und ich mochte auch diesen Bruce Springsteen-Film, der letztes Jahr im Kino war, Deliver Me From Nowhere. Ich glaube einfach, dass Lords of Chaos, der möchte mehr als Krimi-Thriller funktionieren, denn als Tatsachenfilm, das stellt er zu Beginn ja auch an. Es gibt eben die Prammel, in der geschildert wird, dass all das, was hier passiert, nicht die Wahrheit ist, aber versucht der Wahrheit so nahe zu kommen, wie es eben geht.
Based on the truth, lies and what actually happened. Das finde ich klingt ein bisschen edgelordig, aber letztendlich finde ich das zutreffend und clever.
Ja.
Und das trifft halt auch ein bisschen auf das Buch zu, weil es ja auch um eine gewisse Selbstmythologisierung der Szene geht. Man merkt in dem Film und auch im Buch, ob absichtlich oder unabsichtlich im Falle des Buches, dass es sehr, sehr viel um Selbstdarstellung auch geht. So dass Euronymous ein Selbstdarsteller war anhand seiner Interviewaussagen im Buch, der ist zu nett in dem Film, dass aber auch halt vor allem Varg ein Selbstdarsteller ist. Mhm.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und was ich auch mochte, ist, dass der Film hier und da tatsächlich wagt, die Ästhetiken, die Oberflächen seiner Figuren aufzubrechen, indem er uns nämlich Dinge erzählt, wie das zum Beispiel dieses Leben von Hieronymus eigentlich komplett von seinen Eltern finanziert ist.
Ja.
Also, dass der Plattenladen
auch, ja.
Und weil das sind halt Punkte, da fand ich den Film durchaus spannend. Da wagt er mal so diesen Ausbruch, da wagt er mal den Blick nach draußen. Und da, klar, vertritt er so ein bisschen dieses Poser-Argument selber oder vertritt auch so ein bisschen vor allem dieses Schock-Ästhetik-Argument. Es sind aber durchaus spannende Brüche in dieser Textur. Ich fand die letzte halbe Stunde, wenn es dann tatsächlich um den Mord und so ein bisschen auch den Aftermath geht, eigentlich am besten. Ich mochte den dadurch die sehr niederdrückende Atmosphäre und ich fand auch, so merkwürdig das ist, solche Aussagen mal zu tätigen, aber ich fand auch den Mord an sich relativ gut gespielt.
Ja. Also so die Gewaltspitzen in dem Film sind auch wirklich, wirklich grisly. Und ich fand den Darsteller von Vark, Emery Cohn, hervorragend. Ich fand, auch wenn da gewisse Vereinfachungen, die man in Frage stellen kann, da sind, ich fand Vark, wie er in dem Film ist, eine sehr gut geschriebene Figur. Vielleicht nicht komplett authentisch, I don't know, aber sie ist kohärent, sie macht Sinn und Emery Cohn spielt das halt auf eine wirklich positiv unangenehme Art und Weise, dass die Figur gleichzeitig irgendwie desavouiert wird, dass man merkt, da ist Unsicherheit, Überforderung, aber gleichzeitig irgendwie so wirklich extrem bedrohlich und halt in so einer auch irgendwie pathetic jugendlichen Humorlosigkeit, aber auch wirklich so, dass er in dieser Humorlosigkeit, in dieser Stille, diesem Innehalten, in dieser Nicht-Souveränität der Figur auch man immer merkt, so ein glimmendes Gewaltpotenzial, das sich ja dann auch wirklich sehr stark entlädt. Also wirklich beunruhigend gespielt, sehr gut gespielt.
Was mir nicht so gefallen hat, du hast das Thema Edgelordigkeit gerade schon erwähnt und man weiß natürlich, worauf man sich bei einem Jonas Alkalund-Film einlässt. Also das ist mir durchaus klar. Wie gesagt, ich habe Spun gesehen, ich kenne die Musikvideos und man kann vielleicht fast dankbar sein, dass Lords of Chaos die Edgelordigkeit etwas herunterfährt, aber vieles an dem Ganzen wirkt einfach etwas antiquitiert, etwas aus der Zeit gefallen. Es gibt so ein Witty-Off-Kommentar von Hieronymus eben, der uns darauf hinweist, dass das hier keine glückliche Geschichte sein wird, der häufig den Kardinalsfehler jedes Off-Kommentar begeht, nämlich einfach das zu beschreiben, was wir gerade auf dem Film sowieso schon sehen, und auch seinen eigenen Tod mit so einem, ich habe es doch gesagt, das ist keine glückliche Geschichte, ne? Und wenn dann eben ein Foto von seiner Leiche gemacht wird, auch sowas wie Say Cheese zu sagen, das sind so irgendwie Punkte, wo ich das Gefühl habe, da versucht so der Film so ganz zwanghaft auch relevant und auch grenzüberschreiten, konfrontativ zu sein. Nur ist es eben einfach überhaupt nicht mehr, weil wir nicht mehr 1999 oder 2000 haben.
Ja,
das kann man jetzt auf einer Metaebene natürlich so lesen, dass sich Alkalund hier einfach wirklich komplett in eine 90er-Jahre-Ästhetik reinbegeben hat und auch das Stilmittel des Off-Kommentar gewählt hat und auch gerade dieses Off-Kommentar gewählt hat, um sich einfach komplett in seine Zeit einzugraben. Wir können aber auch einfach sagen, dass es nicht so wahnsinnig gut funktioniert.
Ja, der Film wäre halt auch nicht nur dramatisch effektiver, sondern halt auch wirklich lustiger gewesen ohne Off-Kommentar.
Ja, ich würde sagen, Witze werden häufig nicht dadurch witziger, dass sie ganz zwanghaft als Witze gerahmt werden. Sagen wir so.
Ja.
Ich habe mich noch gefreut natürlich über Wilson Gonzales Ochsenknecht und ich glaube, da kannst du zum Abschluss vielleicht auch kurz noch mal ein paar Dinge zu sagen, weil das ja auch noch mal auf deinen großen Punkt der Strafung bzw. der Realitätsverzerrung einzahlt. Wilson Gonzales Ochsenknecht wird hier im Film als Vargs Fahrer betitelt. Aber wer war das denn echt, Maria?
Ja, so. Das
warum ist das vielleicht
das
problematisch?
Ist schade. So einerseits Straffung, irgendwie für eine dramaturgische Verknappung, andererseits, was man in dem Film nicht erfährt, wie der Fahrer heißt. Er heißt Snorre Ruch Blackthorn und er war, und das macht zum Beispiel das Buch Lords of Chaos auch falsch, er war und ist der Gitarrist von Thorns. In 1990, 91 gingen in Norwegen, so in der Oslo-Szene, ein paar Demos herum, die eigentlich nur so nur eine Sammlung von Gitarrenriffs waren, so nur so grobe Entwürfe zu Songs. Snorre Ruch hat im Grunde den Black-Metal-Gitarren-Sound erfunden. So, das kann man vielleicht nicht ganz so linear sagen, aber letztendlich haben diese Demos deswegen den Legendenstatus in der Szene Anfang der 90er genossen oder irgendwie so auch bis Ende der 80er, Anfang der 90er, weil so dieser Sound da vervollkommnet wurde. Also das ist ein Gitarrensound, der eigentlich sehr, sehr stark gegen dieses tiefer gestimmte Powerchord-lastige vom Metal geht, was eigentlich Heaviness ausmacht und so sich sehr auf Tremolo-Picking verlässt, was mehr mit Texturen arbeitet als mit irgendwie einem wirklichen gefühlten Sonic Punch. Und das erfährt man in dem Film alles nicht. Also Snorre Ruch, eigentlich eine extrem interessante Persönlichkeit auch, wie auch ein bisschen durchkommt in den Interviews, die er gibt, weil der ein wahnsinnig innovativer Musiker ist, ein sehr großes Musikinteresse hat, auch in den paar Kommentaren, die er einordnet bei Black Metal Evolution of the Cult. Gleichzeitig immer aber im Gegensatz zu zum Beispiel Varg oder Euronymous vollkommen jegliche Ambition und Eitelkeit abgeht. So Snorre Ruch hat einige seiner Riffs im letztendlich dann Mayhem für den Mysteries Dom Satanas angeboten, weil, naja, gut, da wird halt nichts draus. Ich krieg halt die Musiker nicht zusammen. Schade. So. Und so eine Persönlichkeit in dieser Geschichte zu haben, stellt nochmal auf ein anderes Level oder gibt einen anderen Kontext dafür, wie Euronymous und Varg sich benommen haben, weil ihm halt jegliche Ambition, jegliches Merkantile abgeht. Weil er halt so eine Kontrastfolie in der Folie bietet und weil letztendlich dieser Mensch einen unterschätzten Einfluss auf die Musik und die Szene gehabt hat, den aber die Leute, die da zugegen waren, wissen. Also man sagt ja irgendwie so, das erste Velvet Underground Konzert haben 40 Leute besucht und sie haben danach alle eine Band gegründet. So ähnlich ist es mit den Thorns Demos. Und diesen Punkt macht der Film nicht so. Das ist etwas, was der Film möglicherweise auch nicht kann und oder halt irgendwie was in der Struktur des Filmes einfach nicht liegt und das ist etwas, was man auf eigene Faust rausfinden muss, wenn man so die Energie und das Interesse hat, sich mit Black Metal als Musikrichtung zu beschäftigen, weil, und das sage ich trotz allem, das sage ich auch mit dem Wissen um die faschistoiden Tendenzen, Black Metal ist eine extrem innovative und wertvolle und besondere Musikrichtung, die man halt auch nicht einfach so Faschisten überlassen kann, wie es Moynihan macht oder man kann es nicht so lassen, wie im Black Metal gerade vereinnahmt wird, weil das Potenzial von Black Metal als eine wirklich transgressive und beunruhigende Musikrichtung sehr viel weiter geht.
Danke für dieses tolle Schlusswort, Maria, und vielen, vielen Dank für das Gespräch zu Lords of Chaos, dem Sachbuch, und Lords of Chaos, dem Film. Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich wieder mit Lukas weiter im gewohnten Programm, aber Maria, man wird von dir auch nochmal etwas hören im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Wir haben eine große Ankündigung zu machen, die kommt noch nicht jetzt, die kommt mit Lukas zusammen, und wir wollen uns auch endlich mal mit dem Phänomen des Dime Squares beschäftigen. Ich glaube, eine Idee, die du vor Monaten bereits an uns herangetragen hast, in ein paar Wochen ist es dann endlich soweit. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Gibt es dich sonst anderweitig gerade zu sehen, hören, zu erleben?
Tatsächlich so aufwechselnd mal ja. Also es gibt so das Kinder- und Jugendtheaterfestival in Luager und Losner, das ist in Nenzig in Österreich. Und die haben so ein Nebenprogramm, dass sie StipendiatInnen einladen für eine Woche, wo sie Werkstattgespräche machen, wo sie aber auch Lesungen aus ihren in diesem Rahmen des Festivals ausgewählten Stücken machen. Also die werden nicht inszeniert, aber gelesen. Das Festival geht vom 16. bis zum 20. Juni, ist wie gesagt in Nenzig in Österreich. Ich bin eine der Stipendiatinnen. Ich habe ein Theaterstück geschrieben. Irgendwie werde ich daraus vorlesen.
Cool. Links in der Beschreibung. Und wenn ihr das hier hört, habt ihr vielleicht noch ein bisschen Zeit, euch Karten für eine Reise nach Österreich oder für das Festival zu holen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, ciao und Metal, Leute.
Metal, Leute.